The Africa Roundtable. Der Podcast zum Event am 9. Juni 2021.
Afrika ist reich an mineralischen Rohstoffen und jungen, immer besser ausgebildeten Menschen. Gleichzeitig gilt die Region Subsahara-Afrika aber als einzige Region weltweit, in der die Armut seit 1990 zugenommen hat. Das reale Pro-Kopf-Einkommen ist zwar gestiegen, aber ebenso die absoluten Zahlen der Armen. Mehr als zwei Drittel der Menschen in Subsahara-Afrika verfügen über weniger als 2 US-Dollar pro Tag. An welcher Stelle kommt hier die deutsche Wirtschaft ins Spiel? Darüber sprechen wir mit Professor Dieter Kempf, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI. Willkommen beim The Africa Roundtable, der Podcast, sagt Danilo Höpfner. Wir als Europäer haben ein großes Interesse, dass die Staaten Afrikas gute wirtschaftliche Perspektiven haben, sagt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Herr Kempf, wie groß ist denn das Interesse der deutschen Wirtschaft an guten wirtschaftlichen Perspektiven in Afrika?
Ja, ich glaube, dass grundsätzlich jeder in der deutschen Wirtschaft dieses Thema ähnlich sieht, nämlich dass der afrikanische Markt und sich auf dem afrikanischen Markt enorme Chancen in der Zukunft ergeben. Aktuell ist es allerdings in der Tat so, dass das Engagement, insbesondere mittelständischer Unternehmen in Afrika, eher noch verbesserungsfähig ist. Nach unseren Zahlen sind so ungefähr 850 Unternehmen, deutsche Unternehmen in Afrika vertreten, mit dort 200.000 Mitarbeitern. Das könnte deutlich mehr sein.
Wir sprechen von Afrika. Das ist für das Verständnis und zur Vereinfachung gewiss auch ganz legitim. Dennoch sollte man nicht ganz den Blick dafür verlieren. Dahinter stehen 54 anerkannte, teils unterschiedlichste Staaten. Und ich nehme auch an, dass die 54 Staaten nicht von gleichem Interesse für die deutsche Wirtschaft sind. Herr Kempf, wer sind Ihre Favoriten und warum?
Ja, Sie sprechen in der Tat ein ganz wichtiges Thema an. In unserer Vorstellung ist Afrika immer sowas wie ein monolithischer Block, was natürlich in keinster Weise stimmt. Es sind sehr starke Länder. Wir erhoffen uns im Übrigen auch von der panafrikanischen Freihandelszone eine deutliche Belebung. Allein die Staaten dieser Freihandelszone umfassen ca. 1,2 Milliarden Menschen. Nach Schätzung der Weltbank haben allein die Staaten der panafrikanischen Freihandelszone Potenzial, Armut nachhaltig zu bekämpfen und das Einkommen um ca. 450 Milliarden Dollar jährlich zu steigern. Also die Intensivierung allein mit den Staaten, die der panafrikanischen Freihandelszone angehören, würde schon einen deutlichen Boom der Wirtschaftstätigkeiten zwischen Deutschland und Afrika, Europa und Afrika darstellen. Die Länder, das trifft allerdings nahezu für alle afrikanische Länder zu, haben eine sehr junge, sehr hungrige, das meine ich jetzt im übertragenen Sinne, Bevölkerung. Sie sind wissensdurstig, wissenshungrig. Sie wollen ihre soziale Situation verbessern. Sie sind deshalb für Innovation und Digitalisierung in hervorragendem Maße aufgeschlossen. Wenn man ein Land wie Ruanda nimmt, von dem ich vermute mal viele in Deutschland gar nicht so wahnsinnig intensive Vorstellungen haben, dann und jetzt nehme ich da ein Beispiel raus, das Thema bargeldloser, kontaktloser Zahlung, da ist uns ein Staat, ein Land wie Ruanda deutlich voraus. Das Thema erneuerbare Energien, um ein drittes Thema zu nennen, ist natürlich gerade, wenn wir an Wind und Sonne denken, in Afrika ein hervorragendes Thema. Ich glaube, wir können beim Bewältigen der Klimawende oder der Anforderung der Klimawende ganz enorm auf afrikanische Staaten zählen.
Sie haben die Armut angesprochen. Trotz Investitionen, trotz umfassender Programme und auch trotz Marshallplänen, die Armut in Afrika hat in einigen Regionen weiter zugenommen. Was beobachten Sie da? Was läuft falsch?
Ja, jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen berücksichtigen, dass die Pandemie, die einige afrikanische Staaten ganz erheblich getroffen hat, einen doch sehr deutlichen Rückschlag gebracht hat nach 2 Jahrzehnten des Aufschwungs. Also wir hatten doch einen sehr guten Aufschwung in den meisten afrikanischen Staaten, der sehr tragfähig erschien. Und dann hat die pandemische Situation halt mit einem exogenen Faktor alles zerstört. Deshalb ist es im Übrigen ganz wichtig, dieses Thema Pandemiebekämpfung nicht nur in den eigenen Heimatstaaten oder Heimatländern zu überlegen, sondern tatsächlich auch Pläne zu machen, Pläne umzusetzen, wie man zum Beispiel diese Corona-Pandemie auch in Afrika gemeinsam und solidarisch bekämpft. Die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation gemeinsam mit der Afrikanischen Union könnte da ein ganz gutes Thema sein.
Seit vielen Jahren hören wir immer wieder, dass die deutsche Wirtschaft das Potenzial Afrikas erkannt habe. Man darf da doch nochmal nachfragen, wo genau haben Sie das erkannt? Denn vor allem bei Hilfen für große Infrastrukturprojekte sind deutsche Unternehmen in afrikanischen Ländern weit weniger vertreten als Investoren aus China beispielsweise. Insgesamt ist der Anteil Chinas in der afrikanischen Wirtschaft ja inzwischen gigantisch groß. Woran liegt das? Ist die deutsche Wirtschaft hierzu behäbig, zu ängstlich? Fehlt es an Risikobereitschaft?
Also ich glaube, einer der wesentlichen Unterschiede lag sicherlich daran, dass es in der chinesischen Wirtschaftspolitik eine klare wirtschaftspolitische Agenda Chinas, genauer der Partei, gab, solche Projekte in Afrika durchzuführen. Ich will jetzt nicht allzu sehr über die Motivlage spekulieren, aber der Zugang zu Rohstoffen, das Sichern der eigenen wirtschaftsstrategischen Idee, wie sie ja auch in der Belt and Road Initiative niedergeschrieben ist, war sicherlich ein wesentlicher Kern. Dies hat geholfen, die chinesische Wirtschaft in Afrika deutlich besser zu etablieren, als dies in den freiheitlich-demokratischen Systemen des Westens der Fall war, wo die Entscheidung am Ende dem einzelnen Unternehmen, dem einzelnen Unternehmer oblag, der natürlich in einer subjektiven Abwägung von Risiko und Chance möglicherweise zu ganz anderen Überlegungen gekommen ist, als ein staatlich gelenkter Wirtschaftsbetrieb. Mit dem, was wir dabei als Entwicklungshilfe durchgeführt haben, kann man mit einer staatlich gelenkten Wirtschaftspolitik nicht wirklich in Wettbewerb treten. Das heißt, was wir jetzt tun müssen, ich unterstelle mal, dass wir ja nicht unbedingt eine staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik à la China wollen. Was wir jetzt tun müssen, sind jene Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern, die Unternehmen und Unternehmer bisher haben zögern lassen, selbst dort zu investieren. Also zum Beispiel Kreditausfallgarantien und vieles andere mehr. Natürlich müssen wir auch aufklären, wir haben im BDI in den letzten Jahren immer wieder Veranstaltungen durchgeführt, um insbesondere mittelständischen Unternehmen Wege und Möglichkeiten des Tätigwerdens auf dem afrikanischen Kontinent aufzuzeigen.
Die Energiewirtschaft hatten Sie als interessant für die deutsche Wirtschaft angesprochen. In welchen Bereichen sehen Sie denn sonst noch besonderes Potenzial?
Also ich glaube, viele Themen im Bereich der Logistik, die natürlich sofort auch wieder in das Thema Energiewirtschaft reinspielen. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass die afrikanischen Länder ein Zentrum der Erzeugung grünen Wasserstoffes sein könnten, dann brauchen wir den natürlich auch in den heutigen Industrieländern. Das heißt, es ist ganz zwangsläufig nicht nur ein Thema der Erzeugung grünen Wasserstoffes aus nachhaltigen Energiequellen, Wind und Sonne hatte ich als Beispiel genannt, sondern auch ein Thema der Logistik, des Transports dieser Quellen. Damit sieht man natürlich auch gleich, dass Afrika selbst noch ein paar Dinge tun muss. Das ist nach unterschiedlichen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Also auch hier verbietet sich eigentlich wieder die Pauschalierung von Afrika zu sprechen, sondern man müsste es länder- und staatenspezifisch tun. Staaten selbst was dazu tun müssen, um Wirtschaften in ihren Bereichen attraktiver zu machen. Das hängt natürlich mit politischer Stabilität an, mit Korruptionsbekämpfung hört es nicht auf. Also auch da gibt's, das sollten wir der Fairness und Ehrlichkeit halber nicht verschweigen, noch eine gewisse To-Do-Liste, die allerdings nach einzelnen Staaten sehr unterschiedlich ausfällt.
Das Thema Wirtschaften in Afrika ist immer wieder verbunden mit einer inzwischen alten Frage, wie gestaltet man Globalisierung gerecht? Vieles ist da in der Vergangenheit eben nicht immer ganz fair abgelaufen. Es gibt Stimmen, die sagen, Globalisierung funktioniere einfach nicht. Wir hören uns mal an, was die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, dazu zu sagen hat.
Die Menschen sprechen über Protektionismus, eine Rücknahme der Globalisierung und dass Globalisierung nicht funktioniere. Ich erachte es lieber als eine Wiederglobalisierung, um die Funktionsweise der Globalisierung neu zu gestalten. In der ersten Welle wurden Länder wie China oder osteuropäische Länder in das System eingegliedert. Das sorgte in der Weltwirtschaft und in diesen Ländern für erhebliche Gewinne.
Now we need a second wave in which continents
Wir brauchen eine zweite Welle, in der die Länder in Afrika, Billiglohnländer in Asien und Lateinamerika in das System eingebaut werden. Das würde der Globalisierung einen zweiten Schub verpassen und gegen Ungleichheiten vorgehen, die in der technologischen Entwicklung und der ersten Globalisierungswelle entstanden sind.
Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, hier im Interview mit Euronews und live zu hören am 9. Juni beim ersten The Africa Roundtable. Übrigens dort mit unserem heutigen Gesprächsgast Dieter Kempf, Vizepräsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Herr Kempf, die WTO-Chefin fordert also eine zweite Welle der Globalisierung nach dem Vorbild der Eingliederung der asiatischen und osteuropäischen Märkte. Ist die deutsche Wirtschaft auf eine zweite Welle der Globalisierung vorbereitet und will sie das überhaupt?
Also natürlich obliegt die Entscheidung am Ende jedem Einzelnen, der im Wirtschaftssystem Deutschlands handelt. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir diese Frage bejahen können. Ad eins unterstütze ich die Generaldirektorin zu 100% in dem Thema. Die Antwort auf die jetzige Situation darf nicht eine Abkehr von Globalisierungsthemen sein, sondern wir müssen Globalisierung richtig verstanden auch in andere geografische Regionen der Welt, der Erde ausdehnen. Und da stehen afrikanische Staaten an erster Stelle. Ich glaube im Übrigen, dass man beim Betrachten dessen, was chinesische Investitionen an manchen Stellen im afrikanischen Kontinent, wozu sie am Ende geführt haben, für diese zweite Globalisierungswelle, die ich mir vorstellen würde, nicht beispielgebend sind. Wir haben doch gesehen, dass diese Investitionen in vielen Fällen komplett mit Wertschöpfung aus China dorthin gestellt wurden, aber doch der Aufbau lokaler Wertschöpfungsmöglichkeiten, dauerhafter lokaler Wertschöpfungsmöglichkeiten eher hinter den Erwartungen zurückblieb. Für mich wäre eine Globalisierung 2.0, wenn man schon bei dem Begriff bleiben möchte, schon viel, viel deutlicher mit der Notwendigkeit auf der einen Seite, Chance auf der anderen Seite verbunden, mit den entsprechenden Projekten dauerhafte lokale Wertschöpfungsmöglichkeiten in den afrikanischen Staaten zu schaffen. Also um in einem alten Entwicklungshilfebild zu bleiben, nicht Fische verteilen, sondern Fischen lehren oder Angeln lehren.
Jeder Investor verlangt Sicherheiten, das ist ganz selbstverständlich. Das bedeutet auf staatlicher Ebene zumeist dauerhaften Frieden, parlamentarische Demokratie und wenig Kriminalität. Gleichzeitig haben wir auch gelernt, wirtschaftlicher Erfolg setzt politische Freiheiten aber gar nicht unbedingt voraus. Das zeigen ja auch die Aufstiegsgeschichten mehrerer Schwellenländer in Asien. Nehmen wir mal den Demokratieindex als Grundlage. Da gibt es inzwischen sehr viele positive Beispiele in Afrika, Namibia, Botswana etwa. Aber was bedeutet das denn für den Umgang mit afrikanischen Ländern, wo es all das nicht gibt? Keine Demokratie, kaum Menschenrechte und von Pressefreiheit ganz zu schweigen. Die Demokratische Republik Kongo etwa, die sogenannte Demokratische Republik Kongo, die Zentralafrikanische Republik oder Eritrea. Wie hatten Sie es mit diesen Staaten?
Also mir schießen dabei zwei unterschiedliche Gedanken durch den Kopf. Art 1, ist es natürlich wichtig, diese geforderten Werte hochzuhalten. Gleichwohl müssen wir, glaube ich, bekennen, dass in so manchem anderen Staat der Welt, mit dem wir in hervorragendem Maße Handel treiben, es mit diesen von uns so intensiv beschworenen demokratischen Werten auch nicht so weit her ist. Pressefreiheit und China, da kann man jetzt sicherlich drüber diskutieren, über verschiedene andere Dinge auch. Am Ende könnte man dieses Thema durchaus unter der Überschrift zusammenfassen: Die Ursprungsidee Wandel durch Handel hat sich nicht unbedingt überall dort nach unseren Vorstellungen entwickelt, wo sich Handel sehr gut entwickelt hat. Dies zum zweiten Übertragen auf Afrika hieße, dass wir schon ein bisschen aufpassen müssen, dass wir dieses Wertegerüst, ja, natürlich wäre es schön, es ist das Wertegerüst, in dem wir uns wohlfühlen, dem wir unseren Wohlstand verdanken. Natürlich wäre es schön, wenn es dieses Wertegerüst in gleicher Weise überall gäbe. Aber vielleicht müssen wir dieses Wertegerüst am Ende auch doch ein wenig differenzierter betrachten. Politische Stabilität in einem Land, mit dem ich Handel treiben will, ist ungeheuer wichtig. Korruptionsbekämpfung ist ungeheuer wichtig. Ob aber zum Beispiel der Maßstab einer Demokratie, wie wir ihn anlegen, überall in gleicher Weise angelegt werden muss, wo wir mit Ländern Handel treiben, da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das ist keine Abkehr von einem Demokratiegedanken. Und Themen wie Kinderarbeit sollten weder in dem einen noch in dem anderen Land vorkommen. Ich glaube aber, wir sollten uns an der einen oder anderen Stelle hüten, je nach Blickrichtung die entsprechende Skala, nach der wir bewerten, zu absolutistisch zu nehmen.
Deutsche und europäische Politik plädieren immer wieder dafür, Wachstum und Produktivität in Afrika zu schaffen, um vor allem Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen. Wie wichtig ist Ihnen denn dieses Argument, das ja eigentlich zunächst mal ein politisches ist?
Ich halte es für ein richtiges Argument, am Ende auch für ein wichtiges Argument. Ich würde aber die Logik der Argumentation umkehren. Für mich wäre es wichtig, jeden Menschen in seiner Heimat, und ich unterstelle einfach mal, dass die meisten Menschen ein gewisses Bedürfnis haben, in ihrer Heimat in Würde, in Frieden leben zu wollen. Es muss also unser Auftrag sein, diese Möglichkeit jedem Menschen zu geben oder zu unterstützen, dass möglichst viele Menschen diese Chance haben. Ich würde es also nicht von der Fluchtursachenbekämpfung aufziehen, sondern ich würde es, für mich ist das so ein Stück Menschenrecht, Menschenwürde, wenn Sie so wollen, von der Seite her aufziehen. Bin dann aber auch sicher, dass je besser uns dies gelingt, also je besser es uns gelingt, den Menschen in ihrer jeweiligen Heimat lebenswerte Lebensumstände zu geben. Und lebenswert ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff für Frieden, für eine gewisse Form von Wohlstand, nicht hungern müssen, natürlich eben auch keine Kinderarbeit haben müssen, um eine Familie ernähren zu können und vieles andere mehr. Wenn uns dies gelingt, dann werden wir am Ende auch weniger Menschen haben, die ihre Heimat verlassen wollen, weil es ihnen an anderer Stelle leichter erscheint, diese Basisziele, die ja vermutlich jeder Mensch hat, ganz egal an welcher Stelle der Erde erlebt oder dieser Welt erlebt, dass es den Menschen dann nicht mehr leichter erscheint, die woanders zu erreichen, sondern sie den Glauben dann haben, dies auch in der Heimat zu erreichen. Das Wichtigste, glaube ich, ist Friede. Das treibt, nicht vorhandener Friede treibt die meisten Menschen aus ihrer Heimat.
Blicken wir nochmal auf ein Thema, das vielleicht nicht immer die Beachtung findet, die es verdient hat, die Bedeutung der Frauen für die afrikanische Wirtschaft. Auch dazu noch einmal die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala.
In den meisten Ländern befinden sich mindestens 50% der kleinen und mittelgroßen Betriebe im Besitz von Frauen. Wie binden wir sie in all diese Vorgehensweisen ein? Wie schaffen wir neue Handelsbestimmungen, die diese Bereiche der Weltwirtschaft unterstützen? Das sind Dinge, mit denen wir uns in der Welthandelsorganisation befassen, um sicherzustellen, dass die Wiederglobalisierungen all diejenigen umfasst, die in der Vergangenheit an den Rand gedrängt wurden.
Sagt die WTO-Chefin. Um das Ganze vielleicht nochmal zu erweitern, mit einem Beispiel könnte man dazu sagen, dass in Ghana etwa 47% der Unternehmen von Frauen geführt werden. Die WTO beschäftigt sich also mit der Frage der Frauenförderung, auch in den Führungsetagen, weil es der Wirtschaft dort offenbar gut tut. Und auch beim BDI gibt es ja Veranstaltungen zur Frauenförderung in Afrika, das Women's Business Breakfast etwa. Herr Kempf, gestatten Sie mir an der Stelle einen Blick in den Vorstand des BDI. Von 39 Vorständen sind bei Ihnen 2 Frauen. 2 Frauen, das ist ein Frauenanteil von 5%. Ist das da nicht ein Punkt, da sollten besser afrikanische Unternehmerinnen dem BDI Veranstaltungen und Weiterbildungen anbieten?
Die Frage liegt natürlich nahe. Ich will auch gar nicht so sehr korrigieren. Ich glaube aber, man müsste trotzdem unterscheiden zwischen der hauptamtlichen Führung eines BDI, also der Hauptgeschäftsführung. Da ist es immerhin eine von 4. Da kann man jetzt auch lang drüber diskutieren, ob man sich deshalb schon bequem zurücklehnen darf. Im Präsidium und Vizepräsidium, das war die Zahl, die Sie zitiert haben, ist es tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Quote. Da könnten wir uns als BDI jetzt zurücklehnen und abwehrend die Hände heben. Weil wir sagen, da haben wir eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeit, sondern das sind eben die Damen und Herren, die aus den Mitgliedsverbänden entsandt werden. Und in der Tat zeigt ein Blick in die Mitgliedsverbände, dass sie sehr männerdominiert sind. Ich wehre mich aber immer dagegen, Status quo-Betrachtungen als sowas wie einen Anscheinsbeweis zu nehmen, dass man es selber nicht ganz so mit dem Ziel hält. Das Ziel selber scheint mir das Wichtige. Und wir wissen aus vielen Stellen der Erde, ich denke jetzt an die Mikrokreditidee von Yunus in Indien, die zum großen Teil an Frauen vergeben wurden, die damit ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Ähnliches gibt es in Afrika. Also wir wissen an vielen Stellen, dass dies erstens richtig, zweitens erfolgreiches. Ich würde es nicht unbedingt immer mit unseren Überlegungen, mit uns meine ich jetzt die wir in Deutschland haben, mit unseren Überlegungen in Deutschland, für die Frage einer Gleichberechtigung der Frau in Wirtschaft und Gesellschaft gleichsetzen. Ich glaube, wir haben eine andere Problemlage. Am Ende wäre es schön, wenn das Gleiche rauskäme. Aber ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Wege.
Professor Dieter Kempfer, das Vizepräsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Auch er ist live dabei am 9. Juni beim ersten The Africa Roundtable. Ebenso die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. Beide haben Sie heute hier gehört. Der höchste Repräsentant Deutschlands, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wird The Africa Roundtable eröffnen, gemeinsam mit dem Präsidenten der Republik Senegal, Macky Sall. Auch dabei der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, und die Kommissarin der Afrikanischen Union, Dr. Amani Abu Said. Und ebenso eine ganze Reihe weiterer Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft. Seien auch Sie dabei, wenn sich Politik und Wirtschaft zu den Zukunftsfragen der europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit positionieren. Sie können sich kostenfrei dazu anmelden unter globalperspectives.org im Bereich The Africa Roundtable. Die gesamte Webseite mit Link nachzulesen in der Beschreibung dieser Podcast-Ausgabe. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das bitte an presse@globalperspectives.org. Und noch ein Hinweis auf eine zu unseren Themen passende Veranstaltung unserer Partner. Das Ibrahim Governance Weekend der Mo Ibrahim Stiftung bringt vom 3. bis 5. Juni führende Stimmen aus ganz Afrika zusammen. In diesem Jahr geht es ganz konkret um die Auswirkungen von Covid-19 auf Afrika und den Weg aus der Krise. Wenn Sie mögen, schauen Sie auch hier vorbei. Die Anmeldung zum Ibrahim Governance Weekend unter mif.live. Schauen Sie vorbei und wenn Sie mögen, dann gerne wieder bei der nächsten Podcast-Ausgabe. Danke für Ihr Interesse für heute, sagt Danilo Höpfner.
The Africa Roundtable. Der Podcast zum Event am 9. Juni 2021. Live aus Berlin. Eine Veranstaltung der Global Perspectives Initiative.